Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Erstmal Props an uns alle, denn wir halten gerade ganz schön durch. Immer noch, vor genau 6 Monaten, da begannen in Deutschland Corona-bedingt die Kontakteinschränkungen. Und wir gucken uns heute mal an, wie es uns jetzt geht. Leben mit der Pandemie, wie wir das weiter durchstehen. Darum geht's hier heute. Ihr bekommt frische Ideen und vielleicht auch neue Perspektiven von einem Philosophen, der sich mit Risikoethik beschäftigt. Wir sprechen auch mit Lkw-Fahrer Kai, was sich das letzte halbe Jahr für ihn verändert hat. Bei Sarah, da ist einiges anders gekommen. Sie ist gerade total happy. Warum das so ist, erzählt sie uns später. Jetzt gucken wir erstmal 6 Monate zurück. Ich erinnere mich überhaupt nicht gerne an den März zurück, da ist alles so richtig krachen gegangen. Die krassesten Einschränkungen gingen da los am 23.03. Da hieß es dann, nicht mehr als 2 Personen dürfen sich treffen, es sei denn, man war quasi eh schon in einem Haushalt. Restaurants waren dicht, so Kosmetikstudios, ihr erinnert euch, davor waren ja auch schon Schulen zu und die Reisebeschränkungen, die gab es ja auch schon. Am 23.03. gab es 22.672 Infizierte. Innerhalb von einem Tag sind da 4.000 dazugekommen. Dann kam April, fand ich richtig surreal. Ich weiß noch, da habe ich meine Oma besucht und stand dann so draußen vor ihrer Fensterscheibe und bin richtig traurig geworden. Und Ostern war dann auch für mich und meine Familie gar nicht existent. Mai, Juni wurde dann offiziell die Kontaktsperre so nach und nach gelockert. Wie ist denn der Stand jetzt, heute? Die Bundesländer, die regeln das ja irgendwie unterschiedlich. Heute sind in manchen Bundesländern Veranstaltungen von 150 oder 100 oder 50 Personen erlaubt. Ich finde das ein bisschen verwirrend, aber das klären wir später noch, wie wir uns jetzt am besten positionieren und da solidarisch gerade bleiben. Wie sieht's denn heute mit den Corona-Infizierten aus? Ich habe es nachgeguckt. In Deutschland, da gibt es bis heute 274.198 Infektionsfälle. Und gerade kommen täglich so um die 1.800 Infizierte dazu. Noch eine Zahl, 243.700 Menschen sind genesen und über 9.000 sind an Corona gestorben. Virologe Christian Drosten, der hat auch gerade noch mal klargemacht, die Pandemie wird jetzt erst richtig losgehen, das hat er gesagt. Also Leute, wir haben noch ein paar Monate vor uns und das bedeutet natürlich auch wieder Einschränkungen. Zum Beispiel jetzt gerade in München, es dürfen sich nur noch 5 Personen im Stadtgebiet oder Personen aus 2 Haushalten treffen.
Deutschlandfunk Nova.
6 Monate Corona-Pandemie haben wir schon durchgestanden. Wie geht's euch heute? Wie geht's euch jetzt? Das interessiert uns. Sarah ist Musical-Darstellerin, also eigentlich auf Bühnen unterwegs. Ab Mitte März lief dann gar nichts mehr. Da war sie nur noch zu Hause. Ihr Freund Valentin, der ist Koch in Berlin und der konnte auch nicht arbeiten. Und letztendlich sind beide in der Bude in Hamburg gelandet. Vor 6 Monaten haben wir mit Sarah gesprochen und heute sprechen wir wieder mit ihr, was sich bei ihr verändert hat. Sarah, wo seid ihr beiden denn jetzt?
Also wir wohnen mittlerweile jetzt beide in Berlin. Also ich bin Valentin hinterhergezogen nach Berlin, aber konnte wie durch ein Wunder tatsächlich diesen Sommer wieder Theater spielen und zwar in Braunschweig.
Geil.
Und da habe ich jetzt die letzte Vorstellung gerade am 20. September gespielt. Jetzt gehen wir noch ein paar Termine auf Tour damit tatsächlich mit diesem Stück. Und dann weiß ich auch noch nicht ganz genau, wie es weitergeht. Also es gibt ein paar Pläne, aber davon will ich noch nicht zu viel verraten.
Aber das ist ja eigentlich total der Traum, dass du wieder arbeiten kannst.
Total. Also wir haben richtig Glück gehabt, Valentin und ich. Valentins Restaurant, also die Restaurantszene in Berlin, konnte ja relativ schnell wieder anfangen zu arbeiten. So. Das heißt, Valentin war noch vor mir wieder quasi im Beruf und deshalb dachte ich, okay, ich habe jetzt hier in Hamburg gerade nichts zu tun. Deshalb, und wir können uns irgendwie diese beiden Wohnungen jetzt auch nicht leisten. Und deshalb bin ich dann halt hinterhergezogen. Wir haben unsere Wohnung hier auf St. Pauli untervermietet. Und ja, und dann kam genau da, als ich dann ankam, kam der Anruf eben aus Braunschweig, dass wir da Open Air spielen können, halt Freilichttheater machen können.
Aha, und deswegen
und dann hatte
geht das.
Ich, ganz genau, so ging das dann. Wir haben halt auch ein Corona-Stück gespielt und konnten somit halt auch die Abstände auf der Bühne einhalten und so weiter. Und jetzt haben wir einen Sommer mit viel Pendelei zwischen Braunschweig und Berlin hinter uns und das hat aber ganz gut geklappt.
Ja, du klingst nämlich eigentlich ganz happy.
Ja.
Das trifft das auch auf Valentin zu.
Das Gute ist, er kann ja nichts anderes sagen und ich würde sagen, er ist sehr happy.
Wie war denn diese intensive gemeinsame Zeit für euch? Weil davor war es ja eher ein bisschen kriselig. Ich meine jetzt so in einer Beziehung.
Also die Ausgangssituation war ja so, als der Lockdown passierte, waren wir ja eigentlich gerade eben 3 Tage getrennt. Und dann kam eben der Lockdown und wir haben uns entschieden, diese Quarantänezeit gemeinsam zu verbringen und uns unseren Problemen zu stellen. Und haben darüber ja auch einen Podcast gemacht, einmal Krise und zurück, in dem wir einmal die Woche über unsere Probleme gesprochen haben und quasi uns gezwungen haben, da durchzuarbeiten. Weil was diese Quarantänezeit, was wir halt sehr gut können, Valentin und ich, ist zusammen wohnen. Das war relativ schnell sehr harmonisch. Also wir können super schön Alltag miteinander verbringen. Und dann war schon wieder fast so ein bisschen vergessen, ach ja, was hatten wir denn nochmal für Probleme? Und durch diesen Podcast waren wir aber so gezwungen, jede Woche so, ja, okay, warte mal, was war denn eigentlich noch? Und dann haben wir das halt mal richtig bearbeitet. So, das war wirklich sehr heilsam für uns und da sind wir sehr gestärkt als Paar auf der anderen Seite wieder rausgekommen, so würde ich das sagen.
Ja, geil.
Also Corona hat unsere Beziehung gerettet, sagen wir mal so.
Wer kann das schon behaupten, ne?
Wer kann das schon behaupten? Ja, weil ich lese immer über die ganzen Probleme und die Scheidungsrate und ich weiß nicht, was alles los ist. Und ich denke so, na, also bei uns hat das irgendwie ganz gut geklappt, ja.
Wie ist denn euer Blick in die Zukunft gerade? Denn die Corona-Pandemie ist ja noch nicht vorbei und das wird wahrscheinlich noch eine Weile gehen.
Ja.
Und du wirkst jetzt irgendwie so ganz vergnügt. Wie hältst du durch? Wie hältst du da deine Laune oben?
Also sagen wir mal so, es ist sehr viel passiert in dieser Corona-Zeit. Man hat andere Verbindungen getroffen und andere Möglichkeiten gesucht, neue Projekte zu verwirklichen oder eben auch sich auszudenken. Die Kreativität wurde irgendwie sehr angeregt dadurch. Und es gibt jetzt so ein paar Sachen, über die ich noch nicht reden möchte, so, die hoffentlich bald anstehen. Aber ich habe einfach so Hoffnung geschöpft, es wird weitergehen und es kann weitergehen. Und man muss einfach nur irgendwie offen bleiben und darf sich nicht in diese Schwere so reinfallen lassen, sondern einfach weiterdenken, outside the box denken und versuchen eben, obwohl man, also Verbindungen zu schaffen, auch auf Distanz Verbindungen zu schaffen so vielleicht und dadurch neue Wege gehen zu können.
Dann lassen wir dir mal dein kleines Geheimnis und ich sag danke, dass du mit mir gesprochen hast.
Sehr gerne, vielen Dank.
Vielen Dank und viel Erfolg bei deinem neuen Projekt.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Israel hat bereits den 2. Lockdown und auch die Briten, die müssen wieder mit mehr Einschränkungen leben, weil die Infektionszahlen in beiden Ländern extrem gestiegen waren. Wie ist es bei uns in Deutschland?
Auch hier steigen ja bislang noch moderat die Neuinfektionen, aber wir machen ja eigentlich so weiter wie bisher. Leute fliegen oder fahren in den Urlaub beim Einkaufen. Ja, wir tragen Maske, aber ganz ehrlich, sonst würden wir auch nicht reinkommen. An der Kasse, wer hält da noch wirklich Abstand? Oder auf der Rolltreppe oder in der Bahn? Nicht mehr viele. Wie normal ist also der Covid-Alltag geworden und wie sollten wir uns eigentlich verhalten? Darüber haben wir mit Nikhil Mukherjee gesprochen. Er ist Philosoph an der Ludwig-Maximilian-Uni in München. Es fühlt sich ja so ein bisschen merkwürdig an. Es ist aber erlaubt. Ein runder Geburtstag oder eine Hochzeit darf in einigen Bundesländern mit 50 Gästen, in anderen sogar mit 100 oder 150 Gästen gefeiert werden. Es kommt dann natürlich darauf an, ob drin oder draußen. Nikhil, ist das moralisch vertretbar?
Das kommt so ein bisschen darauf an, welcher Denkschule man angehört. Es gibt ja eine Denkschule, die da recht verbreitet ist, im Anschluss an Immanuel Kant, sehr populär in Deutschland. Und die gibt auch eine intuitiv plausible Antwort auf die Frage. Da würde man sich jetzt die Frage stellen, was würde denn rauskommen, wenn Leute das einfach universell so übernehmen, diese Art von Verhalten? Also was passiert, wenn jeder das macht? Und können wir uns diese Konsequenzen dann wünschen, dieses Verhaltens? Und die Antwort liegt, glaube ich, auf der Hand. Wir haben ja gesehen, wohin das führt. Es gibt dann eine exponentielle Verbreitung der Epidemie. Die Krankenhäuser laufen über. Viele, insbesondere vorerkrankte und alte Menschen, sterben. Das kann niemand wollen. Also das ist so ein bisschen ein Weg, in dem man sich bauen kann, um zu durchdenken, ob das okay ist oder nicht. Und ich würde sagen, die Antwort ist ganz klar, nein, es ist nicht okay. Man sollte das einfach schlicht nicht tun und die Politik hat so ein bisschen vergessen, das irgendwie hinreichend klar zu machen. Deswegen habt ihr auch mich eingeladen. Ich kann das ganz klar sagen.
Aber warum ist es dann erlaubt?
weil offensichtlich viele Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in der Politik der Philosophie anhängen, dass man nicht mehr verbieten sollte als das, was unbedingt verboten gehört. Und da ist natürlich dann die Auffassung vorherrschend, dass man das halt nicht tun sollte. Aber wenn man es den Leuten explizit verbietet, dann sind halt viele angefressen. Und das ist keine Sache, die Politiker eben wollen. Deswegen sagen sie, naja, wir legen das jetzt mal in eure Hand und ihr könnt das selber entscheiden, ob das moralisch okay ist. Das Problem, das ich damit habe, ist, also es ist schon prinzipiell richtig, dass man das irgendwie an die Freiheit und die das Verantwortungsbewusstsein von Leuten delegiert. Aber man muss natürlich auch entschieden dazu sagen, dass es einfach im Moment nicht wünschbar ist, eine Party mit 50 oder 100 Leuten zu machen.
Findest du denn, dass es sowas wie eine Überkorrektheit gerade überhaupt gibt? Wenn man sagt, nee, ich finde, die Regeln, die sollten eigentlich noch strenger sein.
Ja, also das deckt sich schon mit dem, was viele Leute auch sagen. Also die meisten Leute finden hier die Regeln eigentlich völlig adäquat. Eine kleine Minderheit sagt irgendwie, jetzt muss man endlich hier gelockert werden. Das sind also viele von denen auch AfD-Anhängerinnen.
Ja, die haben wir gerade auf dem Straßen.
Ja, genau. Ja, und die Proteste werden ja auch irgendwie eigentlich eher kritisch gesehen. Also viele Leute sehen das eigentlich mit Unglauben und verstehen eigentlich gar nicht, warum Leute sowas machen. Ich für meinen Teil eigentlich auch nicht, weil die wissenschaftlichen Fakten ziemlich klar sind. Und man muss ja zwei Komponenten sehen. Das eine sind ja die wissenschaftlichen Fakten. Also diese Epidemie ist nicht zu vergleichen mit einer Grippewelle. Das ist wirklich deutlich schlimmer. Und es kommt ja noch hinzu, dass wir diese Erkrankung gar nicht so richtig genau kennen. Wir müssen ja uns gefasst machen darauf, dass wir da noch Dinge darüber lernen, wie sich das jetzt auch abgezeichnet hat in den letzten paar Monaten, die ganz also Schreckliches zum Vorschein bringen. Man hat ja früh gesagt in der Epidemie, man soll sich einfach irgendwie früh anstecken und dann sei man ja immun und wenn es genügend Leute getan haben, dann ist die Epidemie eben vorbei.
Und ja, diese Herdenimmunität.
Genau,
ne?
Und die Strategie krankt einfach daran, dass es uns beiden, die wir jung sind und also gesund, wenn wir uns anstecken, dann haben wir ein realistisches Risiko, dass wir beispielsweise an einem chronischen Erschöpfungssyndrom leiden. Und das muss man sich mal vor Augen führen, was das bedeutet. Also nennenswerte Zahlen von an Covid erkrankten Personen haben dieses chronische Erschöpfungssyndrom und da bist du im Prinzip so eine Art lebendes, weiß nicht, Gemüse unter Umständen, kannst nur irgendwie im Bett liegen und das über wirklich also ausgedehnte Strecken von Zeit, bist nicht in der Lage beispielsweise einem Beruf nachzugehen und Verantwortung zu übernehmen der Gesellschaft. Und wenn das viele junge Leute betrifft, dann haben wir wirklich als Gesellschaft ein Problem, völlig abgesehen mal von dem Leid, was das verursacht, das ja auch noch in Anschlag gebracht werden muss.
Ich meine, es sind ja jetzt ziemlich drastische Folgen und ziemlich krasses Leid, aber es scheint so, als würden wir manchmal das Risiko auch vergessen. Es ist normal, ich war neulich an der Tankstelle und ich habe da meine Maske aufgesetzt und die anderen haben mich eher komisch angeguckt und hatten die dann nicht mehr auf. Also vergessen wir irgendwann das Risiko.
Das ist halt der eine Effekt, also wir haben uns einfach über die Zeit hinweg daran gewöhnt, dass diese Bedrohung da ist. Das ist natürlich was anderes gewesen im März. Da gab es eine neue Bedrohung und jeder hat darüber gesprochen. Keiner wusste, was richtig Sache ist. Und dann über die Zeit hinweg hat sich aus dieser diffusen Angst und diesen leicht paranoiden Tendenzen, die auch manche Leute hatten, dann irgendwie so eine Gelassenheit entwickelt, weil man hat ja gesehen, irgendwie ist ja jetzt nicht so richtig viel passiert. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, hey, pass mal auf, ich kenne niemanden, der das hatte und es ist auch keiner in meinem Bekannten- oder Verwandtenkreis daran gestorben. Irgendwie glaube ich gar nicht, dass das Ding überhaupt existiert. Ne? Und sogar wenn man irgendwie zu der Erkenntnis kommt, natürlich gibt es das und das ist nur meine selektive Wahrnehmung, dann spielt einem die eigene Psychologie da so ein bisschen einen Streich. Hinzu kommt natürlich, dass man sich an alles gewöhnen kann und dass man hier auch so ein Gefühl hat von subjektiver Kontrolle. Also das merkt man so ein bisschen, wenn man sich fragt, zum Beispiel, bin ich nervöser, wenn ich jetzt irgendwie schnell Auto fahre oder wenn ich schnell Auto fahre, wenn jemand anders fährt. Ne? Ich habe, auch wenn ich ein schlechterer Autofahrer bin als jemand anders, irgendwie noch subjektiv das Gefühl, ich habe das unter Kontrolle. Und das habe ich hier ja genauso. Ich kann ja kontrollieren, ob ich irgendwo hingehe, eine Maske auf habe oder nicht, ob ich mich diszipliniert verhalte oder nicht. Und spielt dann gar keine Rolle, ob ich es tatsächlich mache oder nicht, sondern einfach die Tatsache, dass ich es machen könnte, gibt mir so diese Illusion von Kontrolle. Und deswegen unterschätze ich unter Umständen die Gefahr.
Was hat der Truthahn mit dieser ganzen Situation zu tun?
Der Truthahn? Ja, es gibt den Truthahn-Fehlschluss und der sieht folgendermaßen aus. Du stellst dir vor, du bist ein Truthahn und wohnst bei einem Bauern und der Bauer bringt dir jeden Tag frisches Heu und Futter und dann irgendwann baust du so die Ängste ab, die du hattest vor dem Bauern, weil man weiß ja nicht, vielleicht will der irgendwie auch was Böses, aber in dem Moment, wo du eigentlich die beste Evidenz dafür hast, dass der dir eigentlich gut gesonnen ist und dass er ein cooler Typ ist und der also möchte, dass dir gut geht, kommt er nicht in den Stall rein und bringt dir frisches Heu und Futter, sondern dreht dir den Hals um und verspreist dich als ja, Festmahl. Und das ist das, was uns als Gesellschaft auch passieren könnte mit Covid-19, ist ja eigentlich auch schon passiert. Wir haben ja sehr spät gehandelt eigentlich im internationalen Vergleich, wenn man es vergleicht mit ostasiatischen Demokratien wie Taiwan und Südkorea. Da ist schon was zu Bruch gegangen, aber wir sind so einigermaßen glimpflich jetzt in der ersten Welle davongekommen, dass wir zumindest nicht so hohe Todeszahlen hatten wie andere Länder. Und jetzt denken wir halt einfach, naja, ist ja nichts passiert. Wir haben halt
wir
den Schaden.
Wir sind sozusagen der Truthahn, der immer noch ist.
Genau, wir sind halt irgendwie jetzt noch munter am Fressen, was der Bauer uns gegeben hat und können uns halt einfach nicht vorstellen, dass es so richtig, richtig schlimm kommt. Das ist natürlich auch besorgniserregend.
Ich finde das aber auch manchmal echt super schwer. Also jetzt mal ganz konkret, das Thema Reisen. Wie treffe ich da die richtige Entscheidung? Flug, Zug, doch komplett zu Hause bleiben oder mache ich denn doch sowas wie Griechenland?
Es kommt total darauf an, erstens, welchen Zweck deine Reise hat. Wenn du total wichtig verreisen musst, weil sonst geht deine Firma irgendwie den Bach runter und viele Arbeitsplätze sind kaputt, dann würde ich sagen, dann hast du halt einen guten Grund, um diese Reise tatsächlich zu machen. Das ist was ganz anderes, als wenn man auf eine Vergnügungsreise fährt. Und dann ist es eben auch so, diejenigen unter uns, die in der Großstadt wohnen und die jeden Tag irgendwie durch den ÖPNV müssen, die an Plätze kommen, wo viele Menschen sind, die tun vielleicht sich selbst und der Gesellschaft einen großen Gefallen, wenn sie mit dem Auto auf ein einsames Landhaus fahren und dort ein paar Tage verbringen, weil da kann man sich natürlich nicht anstecken, zumal wenn man irgendwie nur draußen ist und nicht unter Leuten. Also es ist wirklich eine Frage, welche Infektionsrisiken man schafft und wir sind ja alle so kleine Hobby-Virologen und Epidemiologen geworden und denke, ja, wir haben schon die Möglichkeit, das vernünftig einzuschätzen, wenn wir denn nur wollen.
Also es geht dann immer um dieses Abwägen.
Genau, es geht ums Abwägen und es gibt so eine Reihenfolge von Fragen, die man stellen kann, die habe ich auch mal so ein bisschen rauspräpariert. Wie wichtig ist es eigentlich, was ich da mache? Also eine Vergnügungsreise ist natürlich anders zu bewerten als eine wichtige Geschäftsreise. Dann gibt es auch andere Alternativen. Also man kann ja eine Reise auch gut mal ersetzen durch ein paar E-Mails im Extremfall oder eben eine Zoom-Konferenz. Und selbst wenn es keine, ja, selbst wenn es keine Alternative gibt, dann ist es halt eine Frage, ob man das Risiko nicht reduzieren kann. Also ich beispielsweise, meine moralische Verfehlung ist so ein bisschen, dass ich doch Sport treiben muss, um mich fit zu halten und ich gehe dazu ins Fitnessstudio. Ich weiß auch, dass das problematisch ist, aber ich habe so ein bisschen mit mir da meinen Frieden gemacht, weil ich sage, erstens ist es wahnsinnig wichtig, weil sonst werde ich extrem unproduktiv. Zweitens, es gibt nicht wirklich eine Alternative. Ich gehe ja auch laufen, aber es ist nicht möglich, irgendwie so ein Muskeltraining zu machen. Und drittens, es gibt ja eine Möglichkeit, sich also wirklich rigoros an die Regeln zu halten, da das Risiko geringer zu halten. Also beispielsweise, ich trage sehr disziplinierte Maske, ich gehe nicht dahin, wo viele Leute waren und so weiter. Und ich meide, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, ich meide Stoßzeiten. Ich glaube, wenn man so ein bisschen kreativ ist, dann kann man auch Dinge machen, die vielleicht so ein bisschen problematisch sind, aber man schlägt da nicht über die Stränge. Also wir nehmen uns einen geringeren Teil dieses Freiheitskuchens weg und das ist, finde ich, in einer Gesellschaft, die auf Solidarität angewiesen ist, nur angezeigt. Und man muss sich das mal überlegen, wie das wäre, wenn man jetzt auf eine Geburtstagsparty gehen würde und man nimmt sich einfach ein riesengroßes Stück vom Kuchen. So würde sich jemand verhalten, der sich sagt, das ist mir völlig egal, ich möchte mich nicht einschränken, ich nehme jetzt einfach ein großes Stück von diesem Freiheitskuchen und mir ist egal, ob noch was für die anderen übrig bleibt.
Wie schaffen wir das denn als Gesellschaft oder auch als einzelne Person, nicht mit den Regeln jetzt nachlässiger zu werden und weiterhin so alarmiert zu bleiben und immer sehr spezifisch abzuwägen?
In dem Moment, wo wir sehen, dass das, was wir tun, Konsequenzen hat und Leute schwer erkranken und vielleicht auch versterben, die man konkret kannte, dann wird sich das automatisch einstellen. Ich würde hoffen, dass die Politik einen Weg findet und auch die Wissenschaft und die Medien, um diese Gefahren zu kommunizieren. Also was wir ja versucht haben in unserem Covid-Aufklärungsteam mit Adriano Manino und mir zusammen zu tun, war die Berichte, die aus Italien kamen, diese Horror-Stories aus italienischen Krankenhäusern, dass man die am besten auch mit Bildmaterial in deutsche Sprache übersetzt und man wirklich also die Augen richtet auf das, was passiert in anderen Ländern. Wenn das nicht reicht, dann wird es uns halt irgendwie hart treffen müssen und erst dann werden wir tätig werden. Also ich bin da so, ja, ein Tick pessimistisch, dass das irgendwie geht, ja, weil wir halt zu schnell in diesen Normalitätsmodus verfallen und dazu gehört gar kein böser Wille, das ist einfach unsere Psychologie.
Das sagt Nikki Mukherjee. Nikki, danke für den Gedankenaustausch.
Janine, vielen Dank fürs Gespräch.
Und falls ihr noch mehr lesen wollt oder hören wollt von Nikis Gedanken, er ist Co-Autor des Buchs Covid-19, was in der Krise zählt, über Philosophie in Echtzeit. Tschüss, Niki.
Tschüss, Janine.
Deutschlandfunk Nova.
Für manche ging es jetzt schon langsam wieder mal so ein paar Tage aus dem Homeoffice in den alten Job zurück. Bei Kai sieht das gerade anders aus. Er hat durch Corona den Job wechseln müssen. Er war vor Corona Busfahrer in der Tourneebranche und ist im Auftrag von Künstlerinnen und Künstlern unterwegs gewesen. Doch jetzt geht das ja irgendwie nicht mehr. Es gibt eben kaum Konzerte oder nur wirklich sehr, sehr wenige. Wir haben mit Kai darüber gesprochen und ich wollte erst mal wissen, Kai, was hat sich denn verändert? Also welchen Job machst du gerade?
Ich fahre jetzt Schwer- und Sondertransporter. Alles, was so groß, sperrig und schwer ist, quer durch Deutschland mit dem LKW fahren.
Und davor warst du ja Tourneebusfahrer. Wie viele Aufträge hatten deine Firma da jetzt überhaupt noch?
Wenn es hochkommt, können wir gerade mal einen Bus noch ein bisschen unterhalten, mal über die Wochenenden, wenn mal irgendwo so ein Autokino-Konzert oder so ein Picknick-Konzert ist. Also komplett eingebrochen alles.
Wie war das vorher?
Wir haben 18 Busse und wir waren bis Mitte nächsten Jahres komplett ausgebucht.
Und dann natürlich einmal zack, alles weg.
Einmal zack, alles weg. Seit dem 19. März steht alles.
Und wie sieht es denn jetzt finanziell bei dir dadurch aus?
Also finanziell ist das schon ein ordentlicher Einbruch. Also es sind gute 1.000 bis 1.500 Euro jeden Monat weniger, da wir halt eben in der Tourneebranche doch ein bisschen besser verdient haben, besser andere Zulagen hatten. Also ich kann mich über die Bezahlung hier in der aktuellen Firma nicht beklagen. Das ist für einen normalen LKW-Fahrer oder für einen LKW-Fahrer ist das schon eine vernünftige Bezahlung. Die ist fair, da kann man echt nichts sagen. Aber wie gesagt, in der Tourneebranche hat man halt eben doch mal noch aufgrund der Nachtzulagen und anderen Spesen setzen, wenn man mehr im Ausland unterwegs war, doch ein bisschen mehr verdient.
Und du sagst ja, da ist jetzt so ein Bus dann mal unterwegs in der Tourneebranche von euch. Wer kriegt denn dann den Job? Den wollen doch dann bestimmt alle haben.
Ja, das wird dann durchgetauscht. Also die Fahrer, die noch abrufbar sind für unsere Firma, die noch nicht irgendwie gewechselt haben in irgendwas anderes oder gesagt haben, nee, also die Anreise lohnt sich für mich nicht, ich bleibe dann doch lieber mit dem Kurzarbeitergeld zu Hause. Es wird dann halt eben dann die Fahrer durchgetauscht.
Du sagst ja auch, Corona ist quasi Berufsverbot. Was meinst du damit?
Ja, quasi Berufsverbot meine ich damit, die Veranstaltungen, die wir machen können, das sind halt eben Veranstaltungen, ich sage es jetzt mal so als Beispiel, ich habe vorgestern mit einem Freund aus dem Süden Deutschlands telefoniert, der da eine Venue betreibt. Da passen 1.000 Leute normalerweise rein unter Nicht-Corona-Bedingungen. Und wenn er Veranstaltungen machen darf, dann hat er die Auflage, dass nur 80 Leute rein dürfen. Das bedeutet also, es ist für ihn günstiger, den Club zuzulassen, anstatt aufzumachen. Und das rentiert sich einfach nicht. Das ist halt eben einfach, ja, es ist, man könnte zwar was machen, aber jederzeit drauf. Weil wenn ich da jetzt in einem Tausender-Club nur 70 Leute reinlassen kann, wo früher das Ticket vielleicht 30 Euro gekostet hat, um jetzt auf Null zu kommen, müsste man jetzt 300 abrufen. Das glaube ich nicht, dass das irgendjemand zahlen möchte.
Hast du denn den Eindruck, dass es auch so einen kleinen Hoffnungsschimmer gerade in eurer Branche gibt? Weil eben, du hast es schon angesprochen, so Autokinos sind am Start, so kleinere Konzerte, mal eine Preisverleihung?
Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil du kannst da halt eben, wie viel passt in ein Autokino rein? 100 Fahrzeuge, also wenn du Glück hast, vielleicht 200 Leute. Das ist ja auch nicht die Welt für diese Größe, was das halt eben kostet. So eine Produktion kostet ja auch. Du hast die Techniker, du hast das Equipment, was gemietet werden muss und alles drum und dran. Das kriegen wir ja auch von den Verleihern nicht für umsonst.
Klar.
Also, ne?
Du hast ja gesagt, du machst jetzt LKW-Fahrer. Wie geht's dir damit?
Der Job ist definitiv was anderes als vorher. Also ich fühle mich auch in der Firma wohl. Es macht auch Spaß. Ist halt eben was komplett anderes. Also klar, ich wünsche mir meinen Bus zurück. Ich wünsche mir meine Leute zurück, mit denen ich sonst immer zusammengefahren bin. Geht halt eben gerade nicht.
Das heißt, jetzt bist du auch alleine unterwegs und davor jetzt, mit mehr Menschen, ne?
Genau, jetzt bin ich alleine unterwegs und vorher hatte ich halt eben immer so 8, 10, 12 Leute hinter mir sitzen, mit denen man sich auch mal unterhalten konnte. Und dann natürlich halt eben auch die Leute in den Venues und in den Clubs, die ganzen Lokalen.
Was glaubst du, wann es wieder in Richtung normal geht für dich, für uns?
Wenn der Impfstoff raus ist, wird das noch gut ein halbes Jahr dauern, schätze ich mal. Also 3 Monate bis halbes Jahr, nachdem der Impfstoff da war.
Und wie bleibst du da jetzt am Ball? Also, dass du nicht so einknickst, wie hältst du durch?
Ich telefoniere mit Freunden. Ja, mach meinen Job so gut wie es geht und dann hoffen, dass sich die Lage bessert, dass das Virus irgendwann besiegt ist und wir wieder halbwegs zurück zur Normalität zurückkommen können.
Ja, aber bis dahin heißt es dann wirklich wahrscheinlich einfach durchziehen.
Ja, Kopf nicht hängen lassen.
Das sagt Kai. Wir haben ihn heute auf einer Tankstelle abgefangen. Danke, Kai, an dich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne, gerne.
Leben mit der Pandemie, wie wir das weiter durchstehen. Das war eine volle Podcast-Folge heute. Aber 6 Monate Corona-Erlebnisse und Einschränkungen, das hat sich aber auch ganz schön gezogen manchmal. Eine Zahl habe ich jetzt noch für euch. 18 Millionen. So viele von uns haben sich die Corona-Warn-App inzwischen installiert. Und die soll jetzt im Herbst auch besonders wichtig sein, damit wir Bescheid wissen und uns gegenseitig natürlich informieren. Was erzählen wir uns in weiteren 6 Monaten, frage ich mich. Ich bin ehrlich gespannt. Für heute ist erstmal genug mit Corona. Mein Name ist Charlene Rogal. Bleibt gesund und passt natürlich auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.